Man muss sich immer dummes Gelaber von Journalisten an. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Sollen wir jetzt hier die Klamotten vom Leib reißen und Schalke, Schalke brüllen oder was?
Und damit hallo und herzlich willkommen zu immer wieder Samstags, eurem Lieblingsfußball-Podcast. Ich komme zu euch oder ihr hört mich an diesem Mittwoch an Tag 1 nach Adi Hütter bei der Eintracht, an Tag 1 nach dem Träumen der Bayern, den Titel zu verteidigen in der Champions League. Es ist einiges passiert in der Woche. Ihr wundert euch vielleicht, warum ihr mich heute an einem Mittwoch hört. Normal lade ich den Podcast ja immer dienstags hoch. Das hat private Gründe. Ich denke mal, dass in nächster Zeit der Podcast eher am Mittwoch hochgeladen wird. Hoffe, das ist für alle okay. Ich guck mal. Muss ich selbst mal schauen. Vielleicht schaffe ich es auch dienstags. Das werden wir sehen. Mein Plan heute ist, mal wieder ganz klassisch den kommenden Bundesligaspieltag ein bisschen durchzugehen. Einzelne Spiele, jetzt nicht alle. Also ihr kriegt natürlich die Tipps bei allen Spielen von mir, wie ihr das gewohnt seid. Aber ich möchte die wichtigen Themen, wie zum Beispiel die ganze Causa Adi Hütter, durchgehen und auch sonst ist einiges passiert. Schalke hat gewonnen, also ich glaube es nicht. Ich weiß auch nicht, was da los war, was der FC Augsburg da gemacht hat, aber ja, Glückwunsch natürlich nach Schalke. Jetzt habe ich aber auch schon gelesen, ich glaube von der Bild-Zeitung, das muss jetzt passieren, dass Schalke doch noch die Klasse hält. Das war irgendwie klar, dass sowas jetzt aufkommt. Ich glaube nicht, dass Schalke die Klasse halten wird, habe ich hier schon öfters betont. Aber naja, so ein Funken Hoffnung ist wieder da. Dann kriegt ihr natürlich, wie gewohnt, den Wettschein der Woche von mir. Ihr kriegt die Sportnews aus aller Welt und. Ja, aber wir fangen an mit dem kommenden Bundesligaspieltag. Nicht vergessen, es ist ja auch nächste Woche eine englische Woche. Das heißt, ganz viel Fußball für euch. Und ja, wir gucken uns jetzt aber nur den 29. an. Das ist der nächste, das ist jetzt am Wochenende. Und da geht's los am Freitagabend mit dem Duell Mateschitz gegen Hopp, RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim. Zwei Teams, die eine sehr, sehr unterschiedliche Saison spielen. Leipzig ist ja Zweiter in der Tabelle mit 5 Punkten Rückstand auf die Bayern jetzt schon wieder. Dadurch, dass die Bayern ja nur unentschieden gegen Union Berlin gespielt haben. Leipzig ganz, ganz locker gewonnen, in Bremen wieder gezeigt, was für ein starkes Team sie haben. Dann hat Alexander Sørloth wieder gestartet, hat direkt einen Doppelpack gemacht. Also das ist echt sehr beeindruckend. Und ich sag mal, 5 Punkte kann man auch noch aufholen. Leipzig müsste wahrscheinlich alle Spiele gewinnen. Bayern muss nochmal patzen. Jetzt gegen Wolfsburg kommt die nächste Möglichkeit schon am Wochenende. Aber gerade so wie das Verletzungspech bei den Bayern so ein bisschen war in den letzten Wochen, könnte ich mir schon nochmal vorstellen, dass es knapp werden könnte. Ich bin sehr gespannt. Heute habe ich gelesen, dass es wieder Gerüchte gab, dass Julian Nagelsmann vielleicht zu den Bayern geht. Da gibt es ja viel Stress mit Hansi Flick aktuell. Ich kann es mir vorstellen, irgendwann. Ich glaube aber nicht jetzt. Ich denke, 1-2 Jahre mindestens wird Nagelsmann noch in Leipzig bleiben. Und warum auch nicht? Also da hat er wirklich alle Ressourcen, die er braucht. Ein starkes Team, viel Geld und einfach ein sehr, sehr gutes Umfeld und er macht ja auch sehr gute Arbeit. Ich glaube, das passt einfach gerade viel zu gut. Aber auch in Frankfurt wird gerade ein neuer Trainer gesucht. Das möchte ich jetzt mal von mir aus sagen. Julian, falls du Lust hast, könntest du ja vielleicht mal zu einem Vorstellungsgespräch hier an den Main kommen. Aber sonst sehe ich ihn einfach weiterhin in Leipzig. Kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt demnächst bei den Bayern landet. Aber irgendwann glaube ich schon, dass er kommen wird. Irgendwie passt das dann auch wieder zu gut. Nagelsmann zu den Bayern. Ja, gucken wir mal. Auf der anderen Seite, TSG Hoffenheim spielt eine sehr, sehr unspektakuläre Saison. Gibt es wirklich nicht viel zu erzählen. Jetzt gab es dieses ganz, ganz langweilige Montagsspiel gegen Bayer Leverkusen, was 0-0 ausgegangen ist. Das letzte Montagsspiel übrigens in der Geschichte der Bundesliga, hoffentlich. Und ja, sie sind auf jeden Fall mit einem Feuerwerk davon gegangen, diese Montagsspiele. Hoffenheim aktuell 12. in der Tabelle und ich denke, auch hier in Leipzig wird es nichts zu holen geben. Leipzig wird dieses Spiel mit 3-0 gewinnen. Und dann kommen wir direkt zum Samstagnachmittag, zu dem Spiel, ja, wo alle Augen drauf schauen werden. Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt ist an sich schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Eintracht Frankfurt natürlich Vierter in der Tabelle, Champions League kaum mehr zu nehmen. Ein Punkt hinter Wolfsburg und dafür schon 7 Punkte vor Borussia Dortmund. Gladbach auch wieder besser geworden in den letzten Wochen, ist aktuell Achter, aber punktgleich mit Union Berlin auf dem 7. Platz. Das riecht aktuell so ein bisschen nach Conference League. Ja, das ist ein Grund natürlich, zwei sehr, sehr gute Teams, die da aufeinandertreffen. Der andere Grund ist, dass Adi Hütter und die, die das jetzt vielleicht nicht verfolgt haben, der ist gerade bei der Eintracht, die auf Platz 4 stehen und nächstes Jahr Champions League spielen werden, und nicht bei Borussia Mönchengladbach, die gerade Achter sind und um die Conference League fighten. Ob man das überhaupt spielen möchte oder dann vielleicht lieber gar nichts, weiß ich jetzt nicht, wie da so die Lage bei denen ist. Ja, und Adi Hütter geht zur nächsten Saison von Eintracht Frankfurt, wo er jetzt 3 Jahre lang war und wirklich sehr erfolgreich war und sehr beliebt war und die Spieler erreicht hat, Punkt, 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 zu Borussia Mönchengladbach. Sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber naja, Vertrag bis 2024, mal gucken, ob er den einhält. Das ist ja mittlerweile auch relativ egal, wie lang so ein Vertrag geht. Ausstiegsklausel 7,5 Millionen zahlt Borussia Mönchengladbach. Für einen Trainer sehr, sehr viel. Ich glaube, das ist der 5-teuerste Abgang der Vereinsgeschichte von Eintracht Frankfurt und, glaube ich, sogar der teuerste Trainerwechsel in der Bundesliga-Geschichte. Also davon kann man sich schon einen sehr, sehr guten Fußballspieler holen. Für Trainer ist das eigentlich nicht normal. Vielleicht das einzig Gute für die Eintracht an diesem ganzen Deal. Heute kam dann auch offiziell raus, dass Freddy Bobics Vertrag, der ja auch, glaube ich, bis 2024 gehen sollte, dieses Jahr am 31. Mai, also etwas mehr als einen Monat noch nach Saisonende, aufgelöst werden wird. Es ist eine spannende Zeit in Frankfurt wieder, etwas zu spannend. Eigentlich braucht man es jetzt nicht. Jetzt wird ein neuer Sportdirektor und ein neuer Trainer gesucht. Das letzte Mal, als ein neuer Sportdirektor gesucht wurde, kam ja dann Freddy Bobic. Da wurden die Stimmen sehr, sehr laut dagegen, gerade von den Fans. Freddy Bobic hat ja davor nur bei Stuttgart gearbeitet. Und dann wissen wir alle, was passiert ist. Freddy Bobic hat eine der erfolgreichsten Zeiten der Vereinsgeschichte eingeläutet. Niko Kovac danach geholt. Als Kovac dann zu den Bayern ging, dachte man auch, okay, wer kann ihn jetzt ersetzen? Adi Hütter hat ihn besser ersetzt. Meine Angst ist so ein bisschen gerade, wer sucht eigentlich nach diesen Leuten? Wer sucht gerade nach dem Trainer, was ja Freddy Bobic sonst machen würde? Oder wo findet man jetzt noch einen guten Sportdirektor? Ja, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es gibt natürlich gute Trainer da draußen. Und gerade wenn das Team so ein bisschen zusammenbleibt, wenn man vielleicht einen Philipp Kostic und einen André Silva mit der Champions League locken kann, dass sie doch noch ein bisschen bleiben bei der Eintracht, dann ja, steht ja das Gerüst eigentlich auch für die nächste Saison. Und dann muss man einfach einen guten Trainer finden. Mal gucken, ob man einen sucht, der gerade zu haben ist. Oder einen sich von einem anderen Verein wegschnappt. Erik ten Hag wäre zum Beispiel so eine Überlegung von Ajax Amsterdam. Den wollten ja sogar die Bayern schon. Also das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Was ist mit Dominik Tedesco? Es gibt gute Trainer da draußen. Und es gibt Trainer, die gerade bei Vereinen sind, die schlechter als Eintracht Frankfurt sind. Ich meine, die Eintracht wird Champions League höchstwahrscheinlich spielen, spielt in einer der besten Ligen der Welt. Was will man mehr? Aber ja, will man jetzt einem anderen armen Verein den Trainer wegschnappen? Ist man dann besser als Gladbach? Das weiß ich nicht. Gladbach war ja selbst sehr, sehr traurig, als Marco Rose von Dortmund weggeschnappt wurde. Auch übrigens vor dem direkten Duell, glaube ich, ne? Das war ja im DFB-Pokal damals. Da wurde es dann bekannt gegeben. Es ist ein Hin und Her. Und man sieht leider, dass in der Bundesliga immer noch so eine gewisse Hierarchie besteht, auch wenn Gladbach jetzt eine viel schlechtere Saison spielt als die Eintracht, ist es trotzdem noch, ja, ein guter Platz für Trainer hinzugehen, scheinbar, ist attraktiv für sie. Ja, jetzt möchte ich zum Abschluss noch kurz mich in Adi Hütter reinversetzen. Ich verstehe den Wechsel natürlich überhaupt nicht. Wie gesagt, 3 Jahre bei der Eintracht, so viel miterlebt, erste Saison der Euroleague, dieses überragende Jahr. Dann auch in Corona-Zeiten immer sehr erfolgreich. Jetzt in der Hinrunde war es so ein bisschen mittel, da haben einige Spinner, sage ich mal, auch schon nach dem Rauswurf gefordert, aber dann jetzt die beste Rückrunde, die ich auf jeden Fall je miterlebt habe mit der Eintracht. Und Champions League nächstes Jahr und Borussia Mönchengladbach spielt eine sehr schwache Saison. Man könnte jetzt sagen, Gladbach hat vielleicht von den Namen her den besseren Kader. Wenn man drauf guckt, ja, die haben vorne sehr, sehr gut, viele gute, auch noch relativ junge Spieler. Thuram, Plea, Embolo. Und dann kommen dahinter Leute wie Lars Stindl, Jonas Hofmann, der Abwehr Matthias Ginter. Das sind alles gestandene, sehr, sehr gute Fußballprofis. Aber auch nicht mehr die Jüngsten. Also da sind bei der Eintracht schon deutlich mehr Spieler in die Richtung Tuta, Ndika, selbst André Silva ist noch sehr, sehr jung. Also Daichi Kamada, dann kommt jetzt ein Ali Akman. Also irgendwie läuft es da auch viel besser mit dem Scouting in den letzten Jahren. Ich weiß nicht. Also, ja, keine Ahnung. Vielleicht sucht er den schnellen Erfolg. Vielleicht denkt er, dass er mit Gladbach größere Chancen hat, langfristig in der Champions League vertreten zu sein. Aber ja, jetzt habe ich lange drüber gesprochen. Das ist natürlich ein Thema, was mich gerade sehr, sehr bewegt. Würde mich natürlich eure Meinung auch sehr zu interessieren. Das Spiel ist immer noch sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, Gladbach könnte auch noch in die Europa League kommen. Champions League ist, glaube ich, ein bisschen zu weit weg. Oder ist das, glaube ich, rechnerisch schon fast gar nicht mehr möglich. Aber man könnte sicherlich noch Bayer Leverkusen überholen. Die sind da direkt da vorne. Und dann würde es auch schon für die Euroleague reichen. Und ja, also für die ist es noch wichtig. Die Eintracht will natürlich die Champions League jetzt festigen. Ich denke, mit einem Sieg gegen Gladbach sollte das dann auch mehr oder weniger perfekt sein. Da kommen noch Gegner wie Mainz, Schalke und Freiburg, wo man sicher eine gute Chance hat zu gewinnen. Und mein Tipp bei diesem Spiel ist ein Sieg für die Eintracht. Und zwar mit 1:2. Das andere Topspiel am Samstagnachmittag findet statt zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wolfsburg spielt ja auch eine fabelhafte Saison auf Platz 3 aktuell. Jetzt gab es die bittere Niederlage in Frankfurt mit 4:3. Und der Stratege Mittelfeld, Maxi Arnold, wird gelb gesperrt fehlen. Das wird schwierig. Gerade bei dem Spiel hätte man Arnold sicher sehr, sehr gut gebrauchen können. Für mich einer der besten Spieler dieser Saison. Also wenn ich vor ein paar Wochen Lewandowski da den MVP-Award gegeben habe, da ist Maxi Arnold fast genauso wichtig wie Lewandowski für den VfL Wolfsburg. Klar, er hat natürlich noch einen Wout Weghorst und noch andere gute Spieler, die hat Lever ja auch. Ist jetzt auch gar kein Vergleich, den ich jetzt ziehen möchte eigentlich. Wollte ich nur sagen, um euch das zu zeigen, wie wichtig Maxi Arnold ist für Wolfsburg. Bei den Bayern fehlt natürlich dann auch wahrscheinlich Robert Lewandowski. Jetzt habe ich gestern gelesen, dass er sein Pensum steigert. Das ist eine kleine Chance geben sollte, dass er vielleicht sogar schon wieder spielt am Samstag. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Bayern haben keinen allzu großen Stress. Seit gestern ist man jetzt offiziell aus der Champions League und aus dem DFB-Pokal rausgeflogen. In der Liga führt man mit 5 Punkten. Ich würde sagen, Wolfsburg ist der letzte wirklich sehr, sehr große Gegner. Man hat ja schon das direkte Duell gegen Leipzig gehabt. Man hat gegen die Eintracht gespielt. Man hat gegen Dortmund gespielt. Leverkusen kommt da noch, aber auch die sind auf jeden Fall machbar. Deswegen glaube ich nicht, dass man da mit Robert Lewandowski ja irgendwas probieren möchte und dass er so wichtig ist. Jetzt gerade am Samstag glaube ich auch nicht. Ich glaube, man kann auch mit dem Team antreten, das gestern gegen PSG gewonnen hat, sehr, sehr stark gespielt hat, auch wenn man ausgeschieden ist. Und dann kann Lewandowski vielleicht in der englischen Woche wieder angreifen. Also da würde ich auf jeden Fall auch meine Augen drauf richten auf dieses Spiel Wolfsburg gegen Bayern. Es geht auch noch um viel. Wolfsburg Champions League, Bayern möchte dann die Meisterschaft auch klar machen mit einem Sieg in Wolfsburg. Könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch der Fall ist. Dann wird es nämlich sehr, sehr schwer für Leipzig. Mein Tipp ist hier ein Unentschieden. Ich glaube, 2:2 geht die Partie aus. Und ja, ich glaube, Wolfsburg kann da gut Druck machen. Haben eine sehr, sehr starke Offensive. Und die Bayern-Abwehr ist ja in letzter Zeit auch mal für Fehler gut. Ich bin, glaube ich, auch, was das Torverhältnis, also mit Gegentoren angeht, eine der schlechtesten Saisons, an die ich mich erinnern kann. Und deswegen kriegt Wolfsburg hier 2 Dinger vorne rein und 2 Dinger hinten rein und es geht 2:2 aus. Die anderen Spiele am Samstagvormittag gebe ich euch mal schnell hier im Schnelldurchlauf. Sportclub Freiburg gegen Schalke 04. Hier tippe ich auf ein 2:1 für den SC. Freiburg hat jetzt verloren in Bielefeld, da haben aber auch viele Spieler gefehlt, muss man sagen. Schalke hat ja gewonnen, habe ich ja schon angesprochen. Da bin ich fast zusammengebrochen hier in meinem Wohnzimmer, als ich das gelesen habe. Unglaublich. Trotzdem will man ja Tradition jetzt nicht zu häufig brechen, deswegen wird Schalke wieder verlieren. Union Berlin gegen den VfB Stuttgart tippe ich auf einen Auswärtssieg vom VfB mit 0:1. Das ist auch noch ein sehr interessantes Spiel. Stuttgart hat 39 Punkte, Union hat 40. Die kämpfen auch noch beide um Europa oder um diesen Platz vielleicht in dieser Conference League. Also der Gewinner hier hat da gute Chancen. Und das letzte Spiel am Samstagnachmittag, FC Augsburg gegen Arminia Bielefeld. Wie immer, das Beste kommt zum Schluss. Hier tippe ich auf ein 1:1. Kommen wir zum Samstagabendspiel und zwar zu einem rheinischen Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln. Und bei Köln ja, wird es auch langsam sehr, sehr eng. Man steht in der Tabelle auf Platz 17, ist jetzt 3 Punkte hinter Bielefeld, 3 Punkte hinter Berlin. Klar, ist noch machbar, aber so wie Köln jetzt gerade in der Rückrunde spielt, weiß ich nicht ganz, wo diese Punkte noch herkommen sollen. Jetzt wurde Markus Gisdol entlassen nach dem Spiel am Wochenende und übernehmen wird Friedhelm Funkel. Da freue ich mich sehr, den wiederzusehen in der Bundesliga. Funkel für mich einer der ganz großen Trainer in der deutschen Geschichte und gerade der letzten 30 Jahre. Also nicht, weil er Großmeisterschaften häufig gefeiert hat, sondern weil er immer genau das gemacht hat, was von ihm erwartet wurde. Und er kennt sich ja sehr, sehr gut aus mit diesem Abstiegs-Aufstiegskampf. Also ist ja schon 6-mal, glaube ich, aufgestiegen in die Bundesliga mit Uerdingen, Duisburg, Köln, Düsseldorf und natürlich auch mit der Eintracht, wo er ja 6 Jahre, glaube ich, war. Das war auch eine schöne Zeit, das war meine Kindheitszeit und war zwar viel gegen den Abstieg spielen und nicht so wie heute um die Champions League spielen, aber auch das hatte seinen Charme und irgendwie hat es Funkel immer geschafft, also dass wir in den 6 Jahren nicht einmal abgestiegen sind, war wirklich unglaublich und dann als Funkel gegangen ist, Michael Skibbe kam, da lief gar nichts mehr, dann kam Christoph Daum, dann ging es direkt runter in die zweite Liga. Also, wer weiß, was dann möglich ist. Funkel war ja zuletzt bei Düsseldorf, hat danach eigentlich gesagt, er braucht das Geschäft nicht mehr, er beendet seine Karriere, ist ja auch mittlerweile schon 67. Aber ja, er wurde nochmal überredet und ich freue mich, sein Gesicht wiederzusehen. Friedhelm, willkommen zurück. Ich wünsche dir viel Glück, aber ich glaube nicht, dass Köln es schaffen wird. Und ich glaube auch, dass man am Samstagabend verlieren wird, und zwar mit 2:0 in Leverkusen. Am Sonntag gibt es dann noch zum einen die Partie zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen. Die Dortmunder spielen ja heute Abend noch in der Champions League gegen Man City. Bin ich sehr gespannt. City natürlich der haushohe Favorit, hat das Hinspiel auch mit 2:1 gewonnen. Aber Dortmund hat ganz gut mithalten können. Jetzt das Rückspiel in Dortmund, ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, aber ich glaube, so ganz raus sind sie auf jeden Fall noch nicht. Es muss halt ganz viel einfach richtig gut laufen. Die Abwehr muss gut stehen. Mats Hummels droht auszufallen heute Abend. Das wäre natürlich gar nicht gut, weil City einfach wirklich vielleicht die beste Offensive aktuell in der Welt hat. Aber wenn man es schafft, da irgendwie kein Gegentor zu kriegen, dann einmal irgendwie Haaland vorne findet, der macht das Tor. Ich sehe Dortmund noch nicht ganz raus. Es wird natürlich sehr schwer. Dafür tippe ich aber, gegen Werder wird es einen Sieg geben. Und zwar mit 1:0. Machen wir 2:1 raus. Ja, komm, jetzt wo ich es gerade gesehen habe. 2:1 für Dortmund. Das Abendspiel ist dann Abstiegskampf pur. Mainz 05 gegen Hertha BSC Berlin. Mainz 05, wie gesagt, eine der absoluten Überraschungsmannschaften der Rückrunde. Da läuft es echt gut. Jetzt gab es wieder einen Sieg am Wochenende. Hertha hat es geschafft, in 80 Minuten in Überzahl nicht zu gewinnen gegen Gladbach. Da hat ja der Torwart Jan Sommer relativ früh die rote Karte gesehen. Und das sind halt so Spiele, die musst du gewinnen. Gladbach ist jetzt auch kein Überteam. Also, Also sehr, sehr schwer und sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Wenn man mal auf die Tabelle guckt, dann ist Mainz 05 aktuell 14. Die Hertha ist 15. Mainz 2 Punkte vor Hertha. Ja, muss man zurückdenken. Also im Dezember noch, als dann die Hinrunde langsam vorbei war, obwohl die ging ja, glaube ich, noch bis in den Januar rein, aber ja so um die Zeit rum, da war Mainz noch punktgleich mit Schalke ganz hinten. Und jetzt hat man in der Zeit, und ich meine, da war man auch schon sehr weit hinten, so wie Schalke ja immer noch ist, derzeit hat man jetzt Köln, Bielefeld und die Hertha überholt, ist relativ nah an Teams wie wie Bremen, Hoffenheim dran. Also echt sehr, sehr stark, was da unter dem neuen Trainer Bo Svensson passiert. Und ja, ich glaube, mit der Ausgangslage wird Mainz auch dieses Spiel gewinnen. Und zwar ganz knapp mit 1:0. Ja, genau. Das war's für den 29. Spieltag. Ich werde euch jetzt noch meine Tipps für den 30. Spieltag mitgeben. Ich werde jetzt nicht alles durchgehen. Es kann sich natürlich auch noch viel in der Bundesliga verändern, gerade jetzt mit dem Spieltag, der dazwischen steht. Aber ja, meine Tipps solltet ihr natürlich trotzdem kriegen. Dienstag 18.30 Uhr, Köln gegen Leipzig, tippe ich auf ein 0:3 für Leipzig. Bayern-Leverkusen tippe ich auf ein 3:2 für die Bayern. Eintracht gegen FC Augsburg 3:1 für Eintracht Frankfurt. Arminia Bielefeld gegen Schalke 04 tippe ich auf ein 1:0 für die Arminia. Dann am Mittwoch um 18.30 Uhr Hertha BSC Berlin gegen den SC Freiburg. Da tippe ich auf ein 2:2 und dann mittwochs abends 20.30 Uhr Dortmund gegen Union Berlin tippe ich auf ein 2:1 für Dortmund. Da könnte vielleicht Jadon Sancho schon wieder dabei sein. Der wird auf jeden Fall heute ausfallen gegen City, aber mal gucken. Er ist, soll im Soll sein und ja, wer weiß. Sancho natürlich einer der wichtigsten Spieler bei Dortmund. Der fehlt denen aktuell sehr und es wäre gut, wenn der bald wieder zurückkehren würde. Ich würde es ihm auch sehr gönnen. Ja, hier tippe ich auf Dortmund. Hoffenheim gegen Gladbach tippe ich auf ein 1:2 für Borussia Mönchengladbach. Werder gegen Mainz tippe ich auf ein 1:1. Und der VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg, da tippe ich auf ein 2:2. Und das rundet dann auch den 30. Spieltag und die Bundesliga für heute ab. Kommen wir als nächstes zur Top 5 der Woche und die heißt heute Linus Top 5 internationale Turniere. Ja, da gebe ich euch meine persönlichen Top 5 Turniere, also internationalen Turniere, wie der Name schon sagt, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, die ich miterlebt habe. Ähnlich wie letzte Woche, wo ich, glaube ich, die 5 besten Torhüter hatte. Nicht aller Zeiten, sondern die, die ich halt mit meinen 23 Jahren sehen durfte. Und so ist es hier auch. Also ihr werdet hier nicht die WM 1990 in Rom dabei haben oder 54 in Bern oder irgendwas anderes. Vielleicht werden sich ein paar von den Älteren ja, darüber beschweren. Aber gut, ich kann es halt nicht einschätzen. Ich nehme das, was ich mitgekriegt habe, das ragt von der EM 2004 in Portugal bis zur letzten Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Wonach wird hier bewertet? Schwer zu sagen. Also das entscheide ich ein bisschen aus dem Bauch hinaus. Natürlich gute Spiele. Das ist ganz wichtig. Spiele, an die man sich erinnert. Dann natürlich die Nostalgie, also persönliche Werte, was für ein Gefühl kriege ich, wenn ich an dieses Turnier zurückdenke, wie war das Wetter draußen, wo habe ich die Spiele immer geguckt, das ist ganz klar. Und ganz wichtig ist natürlich auch das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft, auch wenn man jetzt in den letzten 2-3 Jahren vielleicht weniger sich auf Spiele von Deutschland gefreut hat, war man als Kind, beziehungsweise als Teenager war ich natürlich bei den Turnieren der größte Fan, immer beim Public Viewing mit 30 Freunden. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Und deswegen wird die WM 2018 in Russland zum Beispiel hier auch nicht dabei sein. Das ist ein kleiner Spoiler, den ich habe. Fangen wir an mit Platz 5. Auf Platz 5 ist tatsächlich das erste Turnier, was ich so wirklich mitgenommen habe. Das ist die Euro 2004. In Portugal war ich damals sehr fasziniert. Ich meine, wie alt war ich? Ich war 6 Jahre, wurde in dem Jahr 7 Jahre alt. Aber da bin ich auch gerade Fußballfan geworden. Es war für mich, wenn ich dran zurückdenke, echt die beste Zeit, das erste Mal 2003, 2004 in der Saison zu den Eintracht-Spielen gegangen. Und ja, wie gesagt, es hat mich einfach mitgenommen. Und wenn man zurückguckt heute, finde ich, von den Spielern her, war das eins der besten Turniere aller Zeiten. Also, ich könnte sie jetzt alle aufzählen, aber ihr wisst es bestimmt selbst, was da für Leute dabei waren, was die Teams auch insgesamt, also Leute, Entschuldigung, jetzt verspreche ich mich hier schon, Mannschaften wie Tschechien und Holland, die waren noch richtig stark. Deutschland hat ein ganz schlechtes Turnier gespielt. Das war mir damals aber auch nicht so wichtig, muss ich sagen. Das Team war unter Rudi Völler einfach auch nicht gut. Es war eine relativ schwere Gruppe. Da hat man direkt die Niederlande und Tschechien, glaube ich, gehabt. Gegen Holland 1-1 gespielt, gegen Tschechien verloren, dann noch gegen Litauen oder Lettland 0-0. Also wirklich ein Turnier zum Vergessen. Aber wie gesagt, die anderen Teams einfach. England hatte ein überragendes Team mit all den Jungs. Beckham, Rooneys erstes Turnier, Ryan Giggs, Frankreich mit Zidane, Barthez im Tor, Thierry Henry und so weiter. Dann Holland, Ruud van Nistelrooy, Edwin van der Sar, Jaap Stam. Also wirklich, da werde ich hoch emotional, wenn ich an dieses Turnier zurückdenke. Am Ende hat es Griechenland gewonnen mit König Otto Rehhagel. Ein überraschender Sieger damals und auch heute noch, wenn man zurückdenkt. Ich weiß nicht, ob sowas heute nochmal geben würde. Wirklich aus dem Nichts. Mit keiner schönen Leistung, muss man auch sagen. Sehr defensiv gespielt. Aber gut, ich glaube, das war die einzige Chance, überhaupt so weit zu kommen, dass man dann am Ende gewinnt durch ein Kopfballtor von Angelos Karisteas gegen Portugal, das Heimatland. Es war fantastisch. Also wirklich schöne Erinnerungen bereits an dieses Turnier und vor allem auch die ersten Fußballerinnerungen daran. Deswegen auf meiner Liste drauf, auf Platz 5. Gehen wir zur nächsten Europameisterschaft. Die ist nämlich auf Platz 4. Das ist die Euro 2008 in Österreich und der Schweiz. Ja, das war, man hatte gerade die WM 2006 und dieses Wort Sommermärchen ist ja entstanden und alle, ganz Deutschland stand auf den Beinen, hat draußen die Spiele geguckt und das war halt genau das nächste Turnier danach. Und natürlich wollte jeder das Gleiche machen und so war es dann auch. Also ich habe das damals jetzt nicht groß beim Public Viewing im Waldstadion, wie dann bei späteren Turnieren gesehen, sondern mit engen Freunden zu Hause und danach Autokorso und alles drum und dran. Deutschland hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, ist bis ins Finale gekommen. Tolles Spiel im Halbfinale gegen die Türkei, das 3-2, erinnern sich bestimmt auch viele noch dran, wo dann das Signal vom ZDF ausgefallen ist. Bela Reti musste den Radiokommentator machen mit dem Tor von Philipp Lahm ganz, ganz spät. Aber auch das Spiel davor im Viertelfinale gegen Portugal war schon unglaublich spannend. Und man hat ja verloren in der Gruppenphase gegen Kroatien und wäre fast gar nicht weitergekommen. Dann hat Michael Ballack dieses tolle Freischusstor gegen Österreich gemacht. Also aus deutscher Sicht ein sehr, sehr tolles Turnier. Es war das erste Turnier, wo Spanien unter Xavi, Iniesta, Fernando Torres diesen Traumfußball, diesen Tiki-Taka-Fußball gespielt hat. Und unter Luis Aragonés damals. Ich glaube, Del Bosque kam dann erst zur WM 2010. Und dann haben sie natürlich auch am Ende gewonnen. Also einfach ein schönes Turnier. Da war ich 9 Jahre alt. Also kann man einfach nur gute Erinnerungen haben dran. Schade, dass es am Ende nicht für den Titel gereicht hat für Deutschland. Aber auch da natürlich großartige Spieler dabei. Und deswegen auf Platz 4. Kommen wir zu Platz 3. Das ist dann das nächste Turnier gewesen nach der Euro 2008. Und zwar die WM 2010 in Südafrika. Da war ich gerade in der sechsten Klasse war ich. Das war ein unglaublicher Sommer. Es war super heiß. Ich kann mich wirklich an jedes Spiel erinnern, wo ich es geguckt habe. Die Vuvuzelas damals, die mussten nicht sein. Im Nachhinein kann man sich das Turnier kaum ohne sie vorstellen. Ohne diese Tröten. Ihr erinnert euch sicher dran. Aber natürlich musste das damals nicht sein. Das hat den Spaß so ein bisschen weggenommen. Da höre ich doch lieber die Zuschauer singen. Aber ja, die Spiele waren überragend. Von Deutschland, das 4-1 gegen England, das 4-0 gegen Argentinien und dann der Herzschmerz im Halbfinale 1-0 verloren durch ein Kopfballtor von Carlos Puyol. Schade, aber der Weg dahin war einfach so schön. Auch das 4-0 gegen Australien war das erste Spiel. Dann wieder ähnlich wie bei der Euro 2008, das zweite Spiel verloren gegen Serbien. Und dann ist man erst im dritten Gruppenspiel gegen Ghana. Da hat Mesut Özil, ähnlich wie, wie Ballack 2008, ein sehr, sehr schönes Tor gemacht, an das sich, glaube ich, alle noch gut erinnern können. Dann ist man weitergekommen. Und ja, aber auch sonst war es wirklich einfach ein großartiges Turnier, wenn man sich an andere Spiele erinnert. Das Finale war unheimlich spannend. Das beste Holland-Team aller Zeiten vielleicht damals mit Wesley Sneijder, Arjen Robben, wie sie alle hießen, gegen Spanien. Hätten beide Teams gewinnen können. Iniesta hat das historische Tor dann der Verlängerung gemacht. Spanien wurde Weltmeister, völlig verdient. Und ja, es viele Erinnerungen an diesen Sommer. Das war, als auch Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Deswegen das Lied Satellite verbinde ich auch damit. Das war so, ja, wie gesagt, 6. Klasse. Ich war 12 Jahre alt, 12, 13 Jahre alt. Da ging es so langsam in die Teenager-Phase. Und dann hat man das auch mit Freunden irgendwie im Garten, mit Grillen und so geguckt. Es war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Auch sehr, sehr gute Erinnerungen daran. Ein klasse Turnier gewesen. Kommen wir zu Platz 2. Das ist ein Turnier, was bestimmt bei vielen, die auch in meinem Alter sind, auf der 1 wäre. Aber es ist sehr, sehr schwer zwischen den ersten beiden. Es ist die WM 2006 im eigenen Land, in Deutschland. Was war das für ein Fest damals? Die ganze Welt in Deutschland zu Gast, die Welt zu Gast bei Freunden, war damals das Motto. Ja, wie gesagt, ich gucke häufig so aus der Deutschlandbrille. Das war das erste Mal, dass man das so richtig verstanden hat, wie toll solche Turniere sein können. 2004 war schon schön, aber da hat Deutschland einfach so schlecht gespielt. Und dann war man so vereinigt 2006, stand hinter dem Team, hat es das Eröffnungsspiel gegen Costa Rica. Ganz, ganz geniales Spiel. Das erste Tor von Philipp Lahm ist auch in mein Gehirn eingebrannt. Auch das Freistoßtor von Thorsten Frings da zum 3-2, glaube ich, war es. Dann das Spiel gegen Polen war, glaube ich, wirklich die Explosion in diesem Jahr. Also da hat man 90 Minuten lang viel besser gespielt. Hätte schon 4-5-0 führen können, aber Polen hat es dann irgendwie gehalten. Und dann kam der legendäre Sprint von David Odonkor, dem Reality-Star heutzutage, über die rechte Seite, Flanke rein, Oliver Neville grätscht den Ball ins Tor. Und ich glaube wirklich, in dem Moment ist ganz Deutschland in die Luft gesprungen. Und man wusste, das ist was Besonderes, was hier passiert. Das war, glaube ich, wirklich der Startschuss für das Sommermärchen im Endeffekt. Dann gewonnen gegen Ecuador, dann hattest du das Spiel gegen Schweden, was sich, glaube ich, viele gar nicht mehr so erinnern. Da hat Lukas Podolski einen Doppelpack gemacht und dann kam das Spiel gegen Argentinien. Unglaublich spannend. Argentinien hatte ein super Team, war auch überlegen gegen Einzel- und Führung. Dann hat der Ausgleich durch Klose und dann natürlich das Elfmeterschießen. Jens Lehmann kriegt den Zettel von Olli Kahn und hält die Elfmeter von Cambiasso und den anderen weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Muss ich nochmal nachgucken. Und dann natürlich das erste Mal, dass ich auch wegen Fußball geweint habe, glaube ich, auf jeden Fall wegen Deutschland. Vielleicht habe ich wegen der Eintracht schon mal vorher geweint. War dann natürlich das Halbfinale 2-0 verloren gegen Italien. Aber schon am nächsten Tag war man dann stolz, hatte dieses tolle Spiel um Platz 3 gegen Portugal und danach die großen Partys. Ja, also es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit und auch der Rest vom Turnier war unglaublich. Also wie gesagt, ich rede hier so ein bisschen aus der Deutschland-Sicht, aber auch die anderen Spiele waren einfach klasse. Also diese historischen Spiele wie Niederlande gegen Portugal mit 4 roten Karten, das Finale natürlich. Italien gegen Frankreich, Zinedine Zidans letztes Spiel mit dem Kopfstoß, das sowieso. Also auch einfach insgesamt, alle hatten richtig viel Spaß und ich hoffe, dass, naja, was heißt ich hoffe, wir haben ja das nächste Turnier schon 2024 in Deutschland. Ich hoffe, dass es dann ähnlich sein wird. Es wäre sehr, sehr schön. Ein Turnier fehlt noch. Auf Platz 1 ist die Weltmeisterschaft 2014. War schwer, sich zu entscheiden zwischen Gastgeberland Deutschland oder Weltmeister Deutschland, aber 2014 war schon sehr, sehr überragend. Da war ich 16 Jahre alt, 16 oder 17, ich glaube 16 Jahre alt war ich da. Und ja, was soll man dazu sagen? Wir sind Weltmeister geworden, vielleicht das beste deutsche Team der letzten 20 Jahre, würde ich sagen. Da haben sie sich nämlich alle nochmal getroffen, die Allstars wie Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose, Philipp Lahm und die etwas Jüngeren, die dann 2010 dazugekommen sind bei der Südafrika-WM, Thomas Müller, Manuel Neuer, Mats Hummels und wie sie alle hießen. Und auch da gebe ich natürlich kurz durch, wie ich die Deutschlandspiele empfunden habe. So ein bisschen hat das Turnier, finde ich, auch erst gestartet dann im Achtelfinale bei diesem Algerien-Spiel, wo man schon sehr zittern musste, wo Manuel Neuer das beste Spiel seines Lebens vielleicht oder vielleicht das bekannteste gemacht hat. Dann Viertelfinale gegen Frankreich, unheimlich spannend. Halbfinale natürlich 7-1 gegen Brasilien, für ewig historisch. Dann das Finale gegen Argentinien mit 50.000 Leuten, wie gesagt, im Waldstadion Frankfurt geguckt. Das war ganz, ganz fein. Und auch ja, der Rest vom Turnier war einfach super. Das war so eine schöne Zeit. Da hat man sich richtig frei gefühlt, finde ich. und ja, also 2014, Weltmeisterschaft 2014. Da erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück dran. Und ja, wie gesagt, wir sind Weltmeister geworden, völlig verdient. Der krönende Abschluss für viele Spieler, die 10, 12 Jahre davor so viel geleistet haben für Deutschland. Deswegen ist das meine Eins. Mich würde natürlich sehr interessieren, wie das euch so geht. An welches Turnier erinnert ihr euch am liebsten zurück? Ja, als ich mir gerade die Liste hier aufgeschrieben habe, ist schon immer schön. Man wird sehr nostalgisch, wenn man da zurückdenkt. Und jetzt mit meinen 23 ist das leider nicht mehr ganz so. Das müssen dann schon sehr besondere Momente sein, wie zum Beispiel der Pokalsieg der Eintracht. Also was ganz Neues. Aber natürlich freut man sich trotzdem noch auf Turniere. In den letzten Jahren ist die deutsche Nationalmannschaft immer unbeliebter im Land geworden. Ich hoffe, auch das wird sich wieder ändern, dass wir dann demnächst wieder ja, vereinigt hinter unserer Nationalmannschaft stehen und sie anfeuern können. Genau. Als nächstes gucken wir auf den Sport aus aller Welt und wir blicken ins Vereinigte Königreich nach England. Da ist aktuell sehr viel los. Vorgestern, das habe ich bei vielen Freunden gesehen, durfte man tatsächlich wieder raus, man durfte wieder in die Pubs, in die Bars, man durfte trinken, essen mit Freunden. Das ist eine glückliche Nachricht für viele Engländer. Eine traurige Nachricht gab es natürlich auch, habt ihr sicher mitgekriegt. Prinz Philip, der Duke of Edinburgh, ist gestorben im Alter von 99 Jahren, der Mann von der Queen. Und das hat auch Auswirkungen auf den Sport. Und zwar jetzt am Wochenende, wenn die Beerdigung von Prinz Philip ist. Da wird zum Beispiel in der Premier League zwischen 15.45 Uhr und 17.15 Uhr kein Fußballspiel stattfinden am Samstag. Das betrifft die Partie zwischen Wolverhampton und Sheffield United, wo sich bestimmt viele von euch schon drauf gefreut haben. Da müsst ihr ein bisschen länger warten. Der Anstoß wird dann um 21.15 Uhr erfolgen. Und auch in der Formel 1 hat Prinz Philip oder Prinz Philips Beerdigung eine Auswirkung drauf. Das Qualifying für das Rennen in Imola am Wochenende wird schon eine Stunde früher stattfinden, und zwar um 14 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Und auch das freie Training wird damit eine Stunde früher dann morgens stattfinden. Das dritte freie Training. Falls euch das interessiert und ihr euch auf diese Sachen gefreut habt, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Abgesagt ist gar nichts, aber es wird sich alles ein bisschen verschieben. Die Beerdigung ist dann nämlich für den Samstagnachmittag angesetzt. Wie das bei anderen Sportarten aussieht, müsst ihr mal nachgucken. Sowas wie Cricket und Rugby kann ich mir gut vorstellen, wird auch noch verlegt. Aber das sollte es dann auch gewesen sein. Und auch Glückwünsche sind angebracht, wie so häufig in dieser Rubrik. Und zwar im Golf hat mit Hideki Matsuyama das erste Mal ein Golfprofi ein Major-Turnier gewinnen können. auf der PGA-Tour. Fand ich persönlich sehr, sehr überraschend. Und zwar in Augusta in Amerika hat er es geschafft, der 29-Jährige, der erste Japaner, der ein Major-Turnier gewinnen konnte. Ja, Glückwunsch an dich, Hideki. Das war es auch schon für heute aus der Welt des Sports. In 2 Wochen findet der NFL-Draft statt, wo die besten College-Spieler im American Football in die größte Football-Liga der Welt eintreten. Ich werde es auch mit ein paar Freunden gucken, die auch Football begeistert sind. Und denke mal, dass ich vielleicht nächste, aber wahrscheinlich übernächste Woche auch ein kleines Special dazu mache. Vielleicht mir ein paar Jungs einlade hier, vielleicht machen wir einen kleinen Mock-Draft oder so. Also wenn ihr euch für Football interessiert, da würde ich auf jeden Fall auch dranbleiben. Kommen wir noch zum Abschluss, wie immer, zum Wettschein der Woche. Da können wir uns erstmal alle bedanken bei Jan Sommer, dass er da die rote Karte sich geschnappt hat. Ich glaube, sonst wäre er sogar aufgegangen, also wenn Gladbach das Spiel gewonnen hätte, wovon ich mal ausgehe, der von letzter Woche. Ja, und Freiburg hat, glaube ich, auch noch verloren, am Freitagabend aber schon. Aber der Samstag war sonst sehr, sehr gut getippt. Deswegen habe ich ein gutes Gefühl für heute. Und wir fangen direkt an. Gladbach, Eintracht, Frankfurt gewinnt. Augsburg, Bielefeld über 2,5 Tore. Union Berlin, VfB Stuttgart, der VfB gewinnt. Wolfsburg gegen Bayern über 3,5 Tore. Leverkusen gegen Köln auf Leverkusen. Und Freiburg gewinnt mit Handicap gegen Schalke. Großer Schein, riskanter Schein. Aber wenn er kommt, dann lohnt es sich. Weil für 5 Euro Einsatz kriegt ihr 777 Euro raus. Eine Schnapszahl und ich glaube, damit kann ich die Show dann auch ja, guten Gewissens beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Macht's gut und bleibt gesund.
Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Booten der Tatsache bist.